Herzlich willkommen zu den Jedi Nerds, eurem Star Wars Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Padawan Michael. Hallo.
Hallihallo.
Ja, wir wollen euch in der Mittagspause ganz eben schnell mal, ganz eben schnell auch immer sensationelle Wortkonstruktion, mal unsere Eindrücke der ersten drei Folgen von Andor Staffel 2 schildern. Mal gucken, wie weit wir kommen. Zur Not holen wir das nach. Wir werden hier auf jeden Fall wöchentlich an den Start gehen, weil es einfach Sinn macht bei dieser Dreierkombination.
Ja, genau. Und das ist auch wunderbar, dass Dreierkombinationen gesendet werden, weil da kann man die Serie viel, viel besser bei genießen.
Zu diesen Dreierkombinationen sagen wir euch auch gleich noch ein bisschen was. Wir wollen aber von euch Feedback haben. Das könnt ihr uns am besten geben an die 01525 964 7709 als WhatsApp oder Sprachnachricht. Oder ihr schreibt eine E-Mail an info@nerdizismus.de oder ihr geht auf unseren Discord. Und natürlich auch, befreuen wir uns über Sterne bei iTunes, bei Spotify, Podcast Addict und Co. Bei Spotify könnt ihr übrigens auch kommentieren. So, weil wir nicht so viel Zeit haben heute, will ich mal sagen, steigen wir ein. Und du hast ja gerade eben schon angesprochen, diese Dreiergeschichte, immer diese drei Folgen, die jetzt so jede Woche kommen. Und das hat ja mehrere Hintergründe. Und ich habe bei uns im letzten Podcast zu Andor gesagt, ich muss diese Serie, glaube ich, nochmal bingen, damit sie mir einfach das gibt, was beabsichtigt ist, was man damit schaffen will. Mir war das alles zu langsam und es kam irgendwie überhaupt nicht richtig vom Fleck. Und da habe ich schon die Vermutung gehabt, das muss man bingen. Ich habe es jetzt vor zwei Wochen nochmal durchgebinged an einem Wochenende. Und was soll ich sagen? Ich bin immer noch ein bisschen ambivalent, ja, ob ich jetzt so völlig begeistert bin. Ich finde es trotzdem aber weitem besser, wenn man das binget. Und von daher ist die Entscheidung, jetzt immer drei Folgen zu machen, eine wunderbare Entscheidung, weil die folgen einem kleinen Story-Arc. Und es hat sogar eigentlich sogar noch Implikationen da, was ursprünglich mal geplant war.
Kann man das sagen? Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht so tief, okay, bin ich gerade nicht damit drin. Okay. Da kannst du mich gerne aufklären. Da bist tiefer drin als ich.
Es war nämlich ursprünglich mal geplant, dass man 5 Staffeln hat und jede Staffel ein Jahr ist. Zu Rogue One. So, das war eigentlich mal so die ursprüngliche Idee dahinter. Und dann hat man das jetzt aber komprimiert und macht jetzt diese Dreierblöcke, wobei jeder Dreierblock ein Jahr ist. Also wir sind jetzt hier ein Jahr nach der ersten Staffel. Das merkt man ja auch, weil der Cash in Endor viel weiter drin ist in der Rebellion. Und dann ist Episode 4 bis 6 ist ein weiteres Jahr, dann 7 bis 9 eins und dann eben 10, 11, 12. Ja, und dann haben wir diese 5 Jahre komplett und sind am Ende, so ist der Plan, genau da, wo Rogue One anfängt. Also angeblich an exakt der gleichen Stelle auf diesem einen Planeten, Serif, der witzigerweise auch das Passwort jetzt gerade in der imperialen Forschungsstation mit dem TIE Fighter war. Das nur so als kleines Easter Egg da an der Reihe.
Das ist auch angenehm lustig, weil wenn man das Ganze jetzt auf Disney Plus schaut, dann mit den Episoden durch ist, dann wird einem ja Rogue One empfohlen, das weiterzuschauen. Und die wirken alle, oder beziehungsweise Diego Luna, wie heißt der Schauspieler nochmal?
Diego Luna.
Ist Diego Luna, ja.
Pedro Pascal überall ist.
Der wirkt so dermaßen viel jünger auf den Bildern, also das ist so ein bisschen so eine Verjüngungsgeschichte, der Typ, der andersrum altert, kommt einem ein bisschen jetzt hier mit vor.
Ja, auf jeden Fall. Also das mal so zum Hintergrund und ganz ehrlich, das tut der Serie auch richtig gut, weil hätte ich diese drei Folgen jetzt in drei Wochen gesehen, also sind wir ehrlich, da hätte ich, glaube ich, aufgehört zu gucken und hätte gewartet, ich warte, bis das Ding fertig draußen ist und guck's dann in einem Rutsch.
Ja, absolut. Also wir haben ja jetzt ganz klaren Story-Arc in diesen drei Episoden, was vielleicht viele überraschen wird, die nicht so tief in dem ganzen Ding drin sind. Klar, erste Staffel ist schon wieder ein bisschen was her und da hat man sich noch so dran erinnert, dass es einzelne Story-Arcs gab. Ich könnte mir vorstellen, dass diejenigen, die es jetzt einfach so gucken, denken, ah ja, geht direkt danach weiter und dann überrascht werden von diesem Jahressprung, der uns da erwartet.
Ich würde sagen, ich fasse ganz kurz nochmal eben die letzte Staffel nochmal zusammen, damit wir ungefähr wissen, gerne, wo wir sind. Also, wir haben ja die erste Staffel, die spielt ein Jahr vor den Ereignissen vor Rogue One, so war das ursprünglich mal gedacht. Jetzt sind wir ja da eben, dass es also 6 Jahre davor war und jetzt sind wir fünf Jahre vor BBY, stand glaube ich jetzt, ne? Und ja, sie beginnt mit Cash and Endor, der ist ein Schmuggler von Ferrix und auf Morlana One tötet er zwei Goons eines Sicherheitsunternehmens und auf der Flucht trifft er dann Lufen Rael oder Rael und der ist eigentlich getarnter Antiquitätenhändler und im Untergrund unter dem Codenamen Axis bekannt und ja, ich sag mal so, der Anführer der Rebellen, es gibt ja noch keine Rebellen in dem Sinn, aber einer der Anführer des Widerstands. So. Und dieser Lufen, der rekrutiert den Cassian dann eben erstmal für eine Mission auf Aldani, wo er imperiale Gehälter klauen soll. Und da trifft er dann schon mal ein paar weitere, nämlich in zwei Charakter, die noch wichtig werden. Einmal Rael, ist das Lufens Cousine oder ist das Mon Mothmas Cousine? Mon Mothmas Cousine, glaube ich, ne? Und und Cinta, ihre Freundin, die werden wir in der dritten Folge dieser Staffel, in der zweiten Staffel auch noch sehen. Und die ziehen dann diesen Heist durch und da lernt er eben so oder gibt sich zunächst so als Söldner aus und er wird dann auch dann dafür bezahlt und die Mission ist auch erfolgreich und sie können dann dicke Beute machen, aber er verlässt dann die ganze Geschichte wieder, wird aber dann, weil er anfängt, sein Geld auszugeben auf, naja, nicht auf Riser, aber dem Star Wars Äquivalent zu Riser, so ungefähr, ja, wird er dann wegen einer Nichtigkeit verhaftet und zu 6 Jahren Gefängnis in einer Strafkolonie verurteilt. So, in dieser Strafkolonie, diese Handlung ist ziemlich geil, aber sie bringt uns eigentlich gar nicht wirklich weiter, außer dass sie halt so den Hass von Cassian Endor mehr aufs Imperium nochmal schürt. Aus der kann er dann entkommen und schließt sich dann am Ende dem Lufen an, wobei es da auch nochmal 2, 3 kleinere Verwirrungen und Verwicklungen gibt. So, dann gibt's den zweiten Strang, das ist sozusagen die imperiale Seite, da folgen wir erstmal Deirdre Miro, die ist eine ISB-Offizierin und wir folgen dem übereifrigen Sicherheitsbeamten Cyril Khan, die beide Cassian auf der Spur sind, aber aus unterschiedlichen Gründen. Der Cyril, der will den Mord an diesen Sicherheitsbeamten aufklären und die Deirdre, die kennt den Cassian in dem Sinne noch gar nicht, sondern die will einfach verdeckte Netzwerke, Rebellennetzwerke und Diebstahl von imperialem Material innerhalb des Imperiums aufklären. So. Und der dritte Handlungsstrang ist dann rund um Mon Mothma. Die ist ja Senatorin, die kennt ihr ja aus Return of the Jedi und so weiter, muss ich jetzt nicht weiter vorstellen. Die wird ja dann auch zur Anführerin der Rebellen. Und die versucht auf Coruscant eben heimlich Gelder für die Rebellion zu sammeln. Und während sie in ihrer arrangierten Ehe mit einer sehr traditionellen Tochter Lyrda umgehen muss, so. Und um ihre Finanzen zu schützen, um diese Gelder umzuleiten, arrangiert sie dann eine weitere Ehe mit der zwielichtigen Skalden-Familie. Und sie arbeitet mit dem Banker Tay Colmar zusammen, der ihr hilft, die fehlenden Gelder, die sie veruntreut, zu decken und so weiter und so weiter. So, das ist also mal ganz grob zusammengefasst, diese erste Staffel. Und dann geht's ja gleich los, im Grunde genommen damit, dass Cassian jetzt voll drin ist.
Ja, absolut. Ich meine, die erste Staffel hat ihn noch stark gezeigt, wie er erstmal überzeugt werden muss, dieser Rebellion beizutreten, weil er ist so ein typischer Charakter, der für sich selber lebt und der seinen eigenen Vorteil im Vordergrund stellt. Aber die Ereignisse in der ersten Staffel haben ihn nach und nach dazu gebracht, wirklich einen Hass auf das Imperium zu fördern in ihm und dann doch dem Cause, also dem Ziel der Rebellion beizutreten. Obwohl man hier auch weiterhin sieht, dass die Rebellion extrem versplittert ist und extrem in ihre eigenen Zellen aufgeteilt ist, so wie die klassischen Terrorzellen. Das war in der ersten Staffel schon sehr stark, wo man die verschiedenen Fraktionen hatte. Aber gerade hier am Anfang dieses ersten Arcs wird das ja nochmal betont, dass wir keinesfalls von einer großen Rebellion reden, auch wenn es nur noch ein paar Jahre vor der eigentlichen richtigen Rebellion stattfindet, sondern dass wir hier immer noch von versprengten Splitterzellen reden.
Das war von den drei Folgen, ehrlich gesagt, für mich so ein bisschen der schwächste Part. Ja, also dieser doch sehr konstruierte Konflikt zwischen den Trotteln da auf, wie sich später rausstellt, dann Yavin 4. Also ja. Da dachte ich mir die ganze Zeit so, ja, what's the point? Also das hätte man auch anders darstellen können. Da hätte ich vielleicht irgendwie halt Saw Gerrera, Lufen und Mon Mothma irgendwie in einer Szene zusammen gezeigt, die sich halt alle nicht grün sind oder sich untereinander streiten. Das hätte für mich den gleichen Effekt gehabt, dass es halt eben noch keine einheitliche Rebellion, sondern auch verschiedene Fraktionen gibt. Ne?
Ja.
Ja, von daher, das war so ein Punkt, wo ich mir dachte, der hat mich aus dem anderen beiden Erzählsträngen wirklich rausgeholt, weil ich dachte so, ja, das bringt uns hier jetzt auch, ich verstehe, was ihr sagen wollt, aber es bringt mich nicht wirklich weiter, ja. Das hätte ich halt anders gemacht. Aber das war auch dann schon so ein bisschen der einzige Kritikpunkt, den ich hatte. Ich fand diese Geschichte rund um das Schiff wirklich sehr nett, weil er auch, weil halt eben gezeigt wird, er ist da nicht trainiert auf dieses Schiff und das läuft halt eben auch alles nicht so, wie er sich das vorstellt. Und kann das Ding gerade so fliegen, dass er halt eben nicht so der alleskönnende Superheld ist, sondern eher so ein Han Solo, der halt, ja, die Dinge sich überlegt, während er unterwegs ist, ohne großartig mit dem Plan voranzugehen, beziehungsweise halt super viel improvisieren muss.
Was ich schön an dieser Serie finde, dass sie einfach viel tiefer in die gesamte Materie des Ganzen einsteigt, als wir es vorher jemals bei Star Wars gesehen haben. Also die, wenn irgendjemand früher bei Star Wars in ein Raumschiff gestiegen ist, dann ist er losgeflogen, wenn er Pilot war. Und wenn er früher irgendwas geplant hat, dann hat's funktioniert. Aber wie viele Reviewer auch schreiben, wir haben hier ein sehr erwachsenes Star Wars. Wir haben hier nicht das Star Wars für Kinder. Wir haben das aus der Perspektive der Erwachsenen, wo eigentlich die Härten des Krieges gezeigt wird und die Komplikationen und die Verstrickungen, die dahinter stecken. Und das gehört auch hierzu, wo nicht einfach jeder Vollidiot quasi einen TIE Fighter mal eben fliegen kann oder irgendwas Neues, sondern nee, selbst das Empire braucht Testpiloten, selbst das Empire braucht Experten, selbst das Empire ist sich nicht einig in dem Vorgehen, wie sie es machen und müssen sich erstmal die Pläne schmieden. Also hier wird eine Welt gezeigt, die 10.000 Mal komplexer als alles das ist, was man in sonstigen Star Wars Produkten vorgesetzt bekommt. Und deshalb finde ich es auch gar nicht mal so schlimm, dass wir jetzt diesen Side-Arc auf Yavin 4 hatten. Ich glaube, dass sollte nochmal, das macht ja vor allen Dingen viel, diese Serie, dass sie eine Atmosphäre schafft und zeigt, wie es auch in den ruhigen Momenten und in den Zwischenmomenten vorgeht. Und hier sind wir jetzt einfach in einer Zelle, die zeigt, die kennen sich nicht gegenseitig, die sind auch miteinander verfeindet und deshalb hat das Imperium immer noch die Nase vor gegenüber den Ganzen, die nicht vereint gegen sie arbeiten und dass die aktuell auch gar keine, nicht mal den Anfang einer Chance haben und dass selbst so eine große Basis, die sehr wichtig ist für später Yavin 4, noch völlig in ihren Anfängen steckt, aber auch innerhalb von ein paar Jahren dann auch aufgebaut werden kann, ne? Wenn sich alle mal einig sind.
Ja, absolut. Und es zeigt mal wieder ganz eindeutig, Beschriften von Knöpfen hilft ungemein. Ja, das ist übrigens mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen, gar nicht mal in Star Wars. In Star Wars ist mir das ehrlich gesagt noch nie bewusst aufgefallen bis jetzt. Also da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber wo mir das schon mal aufgefallen ist, aber auch erst, als ich dann selber ausprobieren musste, war bei Star Trek, und zwar beim DLC für, wie heißt der, die Virtual Reality Geschichte, Bridge Commander?
Ich glaube irgendwie also, so in der Richtung, das VR-Ding, ja.
Genau, das VR-Ding, also ich glaube, es ist nicht Bridge Commander, es ist glaube ich das andere, egal, also es gibt ein Star Trek VR-Experience und die funktioniert wunderbar, wenn du auf der 2009er Enterprise bist, also die aus den Abrams-Filmen, die du hauptsächlich steuerst. Es gibt ein DLC für die Enterprise D, auch da funktioniert es, und es gibt ein DLC für die TOS Enterprise. Und da hast du halt eben auch nur diese bunten Knöpfe und keine Beschriftung, weil die halt in der Serie auch keine Beschriftung hatte, ja. Und das ist halt, also du kannst das natürlich einblenden virtuell, aber Default ist da keine Beschriftung und das ist halt, ja, also niemand würde das so machen, ne? Aber gut, es war, glaube ich, in dem Fall ein kleiner Gag am Rande. Nochmal, ich hätte diesen einen Teil anders konstruiert und anders gezeigt. Es zeigt mir aber auch wieder ein bisschen, und das hatten wir in der ersten Staffel schon, Andor ist halt eigentlich auch ein bisschen weiterhin im Moment noch ein Sidekick seiner eigenen Serie.
Ja, Definitiv, also wo man am Anfang gedacht hat, gerade in den ersten Szenen, ja, jetzt geht's so richtig los, jetzt übernimmt er die Action und dann ist er schon wieder dazu verdammt, in irgendeine Sackgasse reinzurennen und einfach nichts machen zu können. Das war ja, wie du es gerade gesagt hast, vor allen Dingen in der ersten Staffel, er ist von einer Situation in die nächste gestolpert, kann man ja fast sagen, und war dann einfach nur der Spielball des Schicksals oder der Spielball des Schicksals. Und hier ist es wieder ähnlich, was einerseits für ihn frustrierend ist, aber andererseits auch für die Zuschauer. Was aber diese Folge ganz klar gezeigt hat, dass er das jetzt nicht mehr Rebell wider Willens ist, sondern sich völlig dem Ziel oder der Mission der Rebellion verpflichtet hat und dass er die auch weiter verfolgt und nicht sagt, boah, ich habe jetzt keine Lust mehr, hier ist ja alles scheiße, sondern richtig tierisch darüber aufregt, hey, wir hatten einen Plan, hier sollte irgendwer kommen, das ist alles nicht eingetreten und ich musste komplett improvisieren. Was soll denn der Scheiß? Vielleicht bringt ihn das ja am Ende auch dazu, einer der Führer der Rebellion zu werden.
Ja, nun, wir wissen ja, wie sein Leben endet. Ja. Ja, aber ich weiß schon, was du meinst. Ich denke, ob man jetzt so, na mal gucken, war der dann, hatte der eigentlich einen Rang in Rogue One? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Haben die sich schon Ränge gegeben? Weiß ich gar nicht.
Die haben, glaube ich, ihm das gegeben. Er war immer noch dieser Han Solo-Typus von Charakter. Und man hatte das Gefühl, er hätte was zu sagen, aber hatte dann vielleicht doch am Ende nicht so viel zu sagen. Ich glaube, also die Serie heißt ja Andor und ich hoffe, sie geben ihm noch eine bedeutendere Rolle in der Entwicklung der Rebellion und nicht, dass er weiterhin einfach nur auf das hört, was Luthen und Co. ihm sagen. Klar sind die Geldgeber und die Leute im Schatten, im Hintergrund, aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade seine Erfahrungen prägen, das Ganze prägen, wie er die Leute zusammenbringen kann. Und auch hier bei so einer, wie so einer Splittergruppe. Ich glaube, das ist noch nicht das, so das Letzte, was wir von dieser Art von Leuten gesehen haben, weil die haben ihn erfahren, wie er unterwegs ist. Und das könnte seine Legende in der Rebellion nochmal aufbauen, den Mythos rund um Cassian Andor. Und dass er dadurch eine Schlüsselfigur wird, um diese verschiedenen Splitterzellen zusammenzubringen.
Ja, da könnte durchaus was dran sein, weil er wäre ja sozusagen auch auf Yavin 4 der Charakter gewesen, der diese zwei Fraktionen sozusagen vereinen hätte können. Aber sie haben halt noch nicht so ganz auf ihn gehört, ne?
Genau.
Das war halt so ein bisschen das Problem. Du hast gerade eben schon Luthen angesprochen und ich glaube, das macht ja durchaus Sinn, dass wir dann vielleicht mal zu den zwei größeren Themenkomplexen dieser drei Folgen springen. Oder nämlich einmal haben wir ja alles, was auf Chandrila passiert und wir haben alles, was auf, ich glaube, Mina heißt der andere Planet, passiert.
Mina Rau oder so, ne?
Genau. Und da können wir gerne mal zuerst mal bei Chandrila und dieser Hochzeit bleiben. Also es ging um die arrangierte Hochzeit von Mon Mothmas Tochter mit dem Sohn eines, sagen wir mal, zumindest zwielichtigen Finanziers. Mhm. Wahrscheinlich eher organisierte Kriminalität. Und alle treffen sich nun auf dieser Hochzeit und ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass die nächsten Star Wars Conventions und Nerd-Hochzeiten voll mit Adaption dieser Hochzeitszeremonie sein werden.
Hey, ja, absolut. Ich meine, die Conventions, dann wird vor allen Dingen auch die Techno-Musik dann gespielt am Ende. Das hat mich ja extrem wieder mal an Matrix und Co. erinnert, obwohl es hier doch gepasst hat im Kontext.
Ja, jetzt in diesem Kontext kann man auch durchaus mal tanzen bei Disney in Star Wars. Das ist okay. Ja, das ist auch genau. Völlig okay, wenn sie da singen.
Das sind ja auch wieder diese kompletten Gegensätze. Einerseits hat man die Rebellen, die von quasi der Hand in den Mund leben und die sich völlig uneins sind und quasi die niedrigste Kaste der gesamten Gesellschaft ist. Und dann hat man hier die superreiche Gesellschaft, die auch gar nichts anderes kennt, als sich in ihrem Reichtum zu suhlen, coole, große, seltene Statuen aufzubauen und sich um ganz andere Dinge Gedanken zu machen als der kleine Rebell von nebenan.
Und es ist auch eine sehr chauvinistische Party. Es gibt nämlich außer zwei, drei Aliens keine anderen Spezies außer Menschen.
Das stimmt. Diesmal haben sie sich sehr zurückgehalten. Aber das soll das wahrscheinlich nochmal betonen.
Exakt. Also davon gehe ich mal ganz stark aus. Denn auch das Imperium ist ja durchaus, wollen wir es rassistisch nennen, auch im Imperium finden ja ehrlich gesagt andere Spezies außer Menschen nicht statt. Also ich überlege gerade, Droiden und Menschen. Also ich kann jetzt natürlich nicht hinter jedem Stormtrooper unter die Maske gucken, okay. Aber das, was wir sehen, offiziersweise, habe ich noch nie. Admiral Thrawn, okay. Und vielleicht mal, aber selten, ne? Also so.
Aber das wenige. Sieht man ja hier, das bekommt man ja hier sogar auch im Hintergrund mit. So ein Tarkin, die erste Hand von Admiral Thrawn, die hat ja auch nichts zu sagen. Die wird noch nicht mal eingeweiht in den Kreis der Leute, die wichtig sind, um so einen Plot gegen Planeten zu schmieden.
Bleiben wir erstmal noch bei Chandrila. Also, wir haben Mon Mothma auf ihrem Heimatplaneten, wir haben diese rituelle Hochzeit und so weiter. Und da gehen ja eine ganze Menge Dinge ab. Und eine ist zum Beispiel so, der Lufen ist auch da, eben in seiner Tarnung als Antiquitätenhändler, weil er diese seltene Statue, von denen du gesprochen hast, eben da verkauft hat oder als Geschenk sozusagen überreicht, dann ist ist die Cousine von Mon Mothma, so rum war das, nicht die Cousine von Lufen, so, die ist auch da und dann haben wir eben diesen Tay und ja, der wird die nächste Folge, glaube ich, nicht mehr überleben. Wahrscheinlich sehen wir seinen Tod auch gar nicht. Warum? Weil sich bei ihm nämlich rausstellt, obwohl er langjähriger Freund von Mon Mothma ist, dass am Ende seine Profite ihm über alles gehen und mit den Aktivitäten, die er von Mon Mothma getan hat, hat er Geld verloren und deswegen setzt er im wahrsten Sinne des Wortes kein weiteres Geld auf die Rebellion und er droht indirekt in eine Situation zu bringen, wo Lufen dann eben sagt, dann bist du erpressbar. Und das war ein Dialog, also der könnte ja direkt aus der Feder von George R. R. Martin stammen, wie überhaupt einige Dialoge richtig gut waren. Ja. Und dieser Dialog, wo sie dann sagt, ja, was heißt das denn jetzt, dass ich dann erpressbar ist? Und er dann so sinngemäß sagt, ja, ach, sweet summer child, wie schön, dass du nicht weißt, was ich gerade meine. Und dann weiß ich es halt eben auch, was er meint, ja. Nämlich, dass der beiseite geschafft werden muss.
Ja, also ich kann dir da nur total beipflichten, dass die Dialoge, also das gesamte Skript, das ist auf total Subtilität, das ist total auf alles, was hier passiert, muss man zwischen den Zeilen lesen und verstehen. Ich musste auch erstmal den Dialog zwischen Mon Mothma und dem Tar musste ich nochmal zurückspulen, damit ich die Zwischentöne erkenne und denke, okay, was haben die jetzt gesagt? Wieso ist sie jetzt so geschockt von dem Ganzen? Und erst beim zweiten Mal, ich sehe sie auch auf Englisch, habe ich erst verstanden, okay, was da überhaupt besprochen wird. Und das ist ein völliger Gegensatz zu den, auch hier wieder, anderen Star Wars Shows, die wir bekommen, wo ausgesprochen wird, was gesehen wird. Und hier wird einfach auch mal in Zwischentönen geredet. Hier wird auch mal einfach nur angedeutet, was das sein kann. Und das auch im Gegensatz zu anderen Star Wars Shows muss der Zuschauer, der muss hier aufpassen. Du darfst nicht mal weggucken. Second Screen ist hier nicht so ganz, auch wenn es eine sehr ruhige Serie ist.
Absolut. Also das ist wirklich was, Second Screen geht hier gar nicht, ja. Das ist wirklich was, da musst du hinschauen. Und ähnlich komplex ist ja auch das muss man erstmal verstehen. Da musste ich nochmal zurückspulen, um jetzt zu checken, was sie eigentlich meinen. War der Handlungsstrang rund um Director Krennic und das Imperium. Mhm. Also die treffen sich und dann haben wir auch den Mendelsohn wieder, den kennen wir ja schon aus Rogue One, in seiner Rolle als Orson Krennic und der leitet eine imperiale Besprechung und da geht an der auch dann Deirdre, also und ihr Chef anwesend ist, da kommen wir gleich noch drauf und da geht es eben darum und da musste man auch wirklich genau zuhören, dass es nämlich um die Beschaffung der Mittel und das wird halt auch nicht ausgesprochen. Ja, denn alle im Raum außer Krennic, also niemand im Raum außer Krennic weiß um den Todesstern.
Das ist die Frage, weil er hat ja das Projekt erwähnt, wofür das gebraucht wird, auch um die Linsen des Reaktors zu bestücken, die Oberflächen dazu bestücken. Ich könnte mir schon denken, dass der Todesstern ein gewisses Projekt ist, worüber viele Bescheid wissen. Vielleicht nicht so direkt, aber wissen, dass da irgendwas gebaut wird. Weil erstens kannst du ja sowas nicht groß geheim halten, auch durch die Aufteilung in mehrere Arbeitsschritte, wie wir es ja in der ersten Staffel auch gesehen haben. Da wurde ja was für den Todesstern gebaut, wo keiner gewusst hat, dass es erst für den Todesstern gebaut wurde. Also diese Compartmentalization, ich komme jetzt nicht auf den deutschen Begriff dafür, ist ja ein wichtiger Teil, um einfach das Projekt geheim zu halten. Aber ich glaube, diejenigen, die hier in dem Raum waren, die wussten schon um das Ganze. Und das war ein schöner Red Herring, den die mit reingebracht haben, wo man am Anfang dachte, ja, jetzt sprechen sie über das Projekt des Todessterns und dann sprechen sie über einen ganz kompletten anderen Planeten, wo einfach nur die Ressourcen für den Bau des Todessterns beschafft werden können.
Ah, ich bin mir da nicht sicher, ob die das wissen. Ich glaube nicht. Also ich lasse es mal offen. Ja. Es wird ja auch offen gelassen. Also, dass da irgendein Projekt ansteht, klar. Und dass man da die Ressourcen für braucht, auch klar. Aber ob die genau wissen, worum es geht, glaube ich irgendwie nicht. Na, auf jeden Fall geht es halt eben darum, das hat mich so ein bisschen an Dune und Bene Gesserit erinnert, jetzt geht es darum, die Ressourcen des Planeten Gorman auszubeuten. Und da das aber ein Planet ist, der zum den Kernwelten zählt, also der nah an Coruscant dran ist und dadurch auch eine entsprechende politische Macht und Gewicht hat und man den nicht einfach so völlig unbemerkt einfach mal ausrotten kann und man aber sich im Klaren ist, wenn wir alle Ressourcen des Planeten plündern, dann ist der Planet im Arsch, also ähnlich wie bei Spaceballs, und dann braucht man also eine Cover-Story, damit die Gormaner als Arschlöcher dastehen, ja, die man ausbeuten kann. Und da sind die Parallelen zur heutigen Zeit, die sind ja obvious. Also ich meine, das, was Putin mit der Ukraine macht, ist ja exakt genau das. Und der Trump macht ja jetzt mit der Ukraine mehr oder weniger genau das Gleiche, um was zu tun? Ressourcen und seltene Erden auszubeuten.
Ja. Und ich bin nicht so tief in manchem Star Wars Lore drin. Ich habe aber durch ein paar Reviews gesehen, dass Gorman wohl auch ein sehr wichtiger Planet ist, der im Expanded Universe, wo es eine wichtige Story gibt, auf die jetzt hier hingearbeitet wird. Ich möchte es jetzt nicht so spoilern, weil es wahrscheinlich genau das ist, was die hier in der Serie erreichen möchten. Aber hier gibt es eine Mythologie im Expanded Universe um diesen Planeten, wo es auch eine sehr, sehr tragische Geschichte gibt. Ich meine, es wird ja angedeutet und dadurch spoilere ich mehr oder weniger. Aber was da passiert, hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun.
Da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so drin. Wo mir was aufgefallen ist, war, als die Statue auf Chandrila übergeben wird. Da wird ja auch erwähnt, dass vor 25.000 Jahren diese Statue dann bei irgendeinem Aufstand geraubt wurde. Und das könnte eine Verbindung sein zu dieser High Republic Serie, weil die spielt ja 25.000 Jahre vor den jetzigen Zeiträumen. Und das könnte ehrlich gesagt vielleicht genau dieser Aufstand dieser einen Sith-Spezies da sein. Habe ich jetzt gerade den Namen vergessen. Das ist definitiv so EU und Legends-Kram, der da reinkam.
Aber das ist Old Republic und nicht High Republic. High Republic ist ja Acolyte.
Ah ja, stimmt, genau. High Republic für Acolyte ist dann Old Republic, ganz genau, richtig.
Gut. Okay, dann ich sag vielleicht doch nochmal was ich dazu gelesen habe. Vielleicht machen das ja anders in der Serie. Ja. Es gibt wohl ein sogenanntes Gorman-Massaker, das ganz stark dazu geführt hat, dass das Imperium einfach nicht mehr so gut in der Gesellschaft dagestanden hat für die Aktionen, die sie auf Gorman durchgeführt haben, wo wohl eine Rebellion niedergeschlagen wurde unter sehr, sehr blutigen in einer sehr, sehr blutigen Situation. Und viele vermuten, dass das genau hier auf das Gleiche hinausläuft, wenn sie es ja schon sagen, dass der Planet quasi in sich zusammenbricht, sobald die das alles da fördern und dass die jetzt irgendwie einen Plan schmieden, um das zu fördern. Das geht ja alles schon in die Richtung hin, und ich find's wunderbar, dass sie auch den ganzen politischen Aspekt, die Planung davon damit reinbringen, und das wird sehr spannend in den nächsten drei Folgen zu sehen, wie fortgeschritten das denn ist, weil wann war der Todesstern fertiggestellt worden? War der schon zu Rogue One Zeiten fertiggestellt worden?
Ja, also der funktionierte ja schon. Ja.
Genau, da funktioniert der schon.
Vielleicht waren die Klodeckel noch nicht installiert, aber alles andere war schon drin, ja.
Weil, ich meine, 5 Jahre sind ja jetzt auch nicht mehr, oder 4 Jahre sind ja jetzt auch nicht mehr so viel Zeit,
Du in Deutschland nicht mal einen Bahnhof gebaut. Ja? Oder einen Flughafen. Ja.
Ja. Genau, und es wäre ja schon spannend zu sehen, ob wir nochmal irgendwelche Testläufe vom Todesstern zu sehen bekommen, außer Yavin 4, ne? Also der muss ja irgendwie vorher schon mal getestet worden sein.
Ja, ich hoffe, also gut, sie testen ihn das erste Mal in Rogue One, glaube ich, ehrlich gesagt, als sie da Jeddah die Stadt zerstören und dann später ja, als er auf seine eigene Station, auf, wie heißt der komische Planet, habe ich gerade vergessen, der Tropen, Tropical Island, dann schießen lässt. Ja. Also ich hoffe, dass sie aber in Zweifel Geld da reinstecken und nicht in noch schlechte Tarkin-CGI-Versionen.
Wo ich mich fragen würde, was ist deine Meinung? Sehen wir den Imperator in dieser Staffel noch oder bleibt er so im Hintergrund, wie es bisher immer war?
Also ganz ehrlich, ich hoffe, wir lassen das. Ich hoffe, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Dass man jetzt alles, das war ja das Angenehme in den ersten Staffeln Mandalorian, das war ja das Angenehme in der ersten Staffel von Andor, dass man diese ganze Skywalker-Gedöns und so weiter alles da rauslässt und bestenfalls nur in meinem Nebensatz hat man den Imperator droppt oder so, was ja auch in Ordnung ist, weil er ist halt nun mal der Chef vom ganzen Laden. Aber nee, muss ich wirklich nicht sehen. Ne? Ich muss auch keinen Vader sehen oder sonst irgendwas, das lenkt einfach nur wieder ab. Und wenn ich das ganze Gesamtkonstrukt sehe, dann reicht es ja, wenn man dann sozusagen, also damit meine ich dann am Ende Rogue One auch noch dazu zählt, da habe ich ja dann meinen Vader und das ist auch okay, lasst ihn da. Also ich muss das nicht haben.
Ja. Okay.
Ihr muss das nicht haben.
Genau.
Ja, auf dem gleichen Meeting ist ja auch die Deirdre anwesend und die hat dann schon einen anderen Plan in der Tasche, nämlich sie möchte sozusagen, und da wäre sie ja eigentlich bei den Rebellen auf Yavin 4 genau aufrichtig aufgehoben gewesen, sie möchte eigentlich die Geschichte auf Gorman ein bisschen anders spinnen und mal gucken, ob sie dazu kommt. Und dann gab es eine Entwicklung, wo ich echt sagen muss, didn't see that coming. Ja, und das muss man mir auch ehrlich gesagt noch ein bisschen erklären, was da jetzt der Sinn dahinter ist. Ich habe eine Theorie, wie zumindest Cyril wieder da reinkommt. Also kurz, Deirdre und Cyril sind jetzt zusammen. Wie kommt das denn? Also das letzte Mal, als wir sie gesehen haben, war ja, auf Ferrix hat der Cyril die Deirdre von dem wütenden aufständischen Mob gerettet, der sie fast totgeschlagen hätte. So. Okay, deswegen steht sie ja durchaus ein bisschen in seiner Schuld, aber es gab ja schon vorher einen Annäherungsversuch in der ersten Staffel von Cyril an Deirdre, wo sie ihn ja zu Recht in seine Schranken gewiesen hat. Jetzt hat der Cyril im Dien- und ISO-Ministerium des Imperiums Karriere gemacht, weil er, und das ist könnte glaube ich so ein kleiner Hint sein, weil er ja widerrechtliche Entnahmen aus Materialbeständen und Geldbeständen innerhalb des Imperiums aufgedeckt hat, wenn auch nur im kleinen Stil. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass der Cyril, der wird noch hops gehen, weil der nämlich ehrlich gesagt genau diese Machenschaften von Krennic aufgedeckt hat, ohne zu wissen, was er da aufgedeckt hat. Ich glaube, Cyril überlebt diese Serie nicht.
Meinst du, dass er die Machenschaften von Krennic aufgedeckt hat und nicht eher die der Rebellion?
Nee, ich glaube, er hat die von Krennic aufgedeckt, ohne dass er weiß, was er da aufgedeckt hat. Ja, er glaubt, er hat halt vielleicht ein paar kleine Ortsvorsteher gefunden, die halt Geld aus der Kasse genommen haben, aber ich glaube, dass die das Geld aus der Kasse für Krennic genommen haben.
Ich habe es eher so verstanden, dass er halt was Kleines aufgedeckt hat und dass er mehr in die Richtung positioniert wird, die Geldschiebereien von und das Funding von Mon Mothma und Co. aufzudecken.
Könnte auch sein.
Und mit denen in Konflikt zu kommen, weil der ist ja genau in dieser Ecke unterwegs. Und der ist ja genau in diesen Sphären, kann man ihn finden. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass er eher in die Richtung positioniert wird und dabei drauf geht, von der Rebellion gekillt wird.
Ja, könnte auch sein. Also, das, was da im Nebensatz gejobbt wurde, hat meiner Meinung nach noch eine Bedeutung, wenn du mich fragst. Mhm. Ich glaube, das war nicht nur so. So, jetzt ist der mit Deirdre jetzt zusammen oder ist das eine Zweckgemeinschaft? Und wenn das eine Zweckgemeinschaft ist, dann ja, aus welchem Grund? Aber wenn es eine Zweckgemeinschaft wäre, dann könnte Deirdre ja egal sein, wie ihn seine Mutter behandelt. Großartige Szene übrigens, by the way, Catherine Hunter, ne? Sensationell geil. Ja. Deine Meinung zu dieser Konstellation.
Ach, herrlich. Das passt. Das passt einfach, die beiden zusammenzusetzen, weil die ähnlichen Stock im Arsch haben, ähnlich psychopathisch drauf sind. Die sind ja völlige, wie nennt man es, Psychopathen, Autisten schon fast, in der Art, wie die miteinander umgehen. ohne jetzt auch das schlecht, ich komme jetzt nicht auf die richtigen Begriffe, aber mir, das hat mir,
ja, sie
das
sind
hat
mir schon socially awkward.
Total socially awkward. Die sind quasi das Pendant. Ich wüsste gar nicht, welches andere Pendant. Das ist fast schon Elon Musk-mäßig, wie die drauf sind. Aber das funktioniert ganz gut, weil sie ja auch, was die dann abends im Bett machen, das sind bestimmt SM-Spiele. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, wo sie der Alpha ist.
No King-Shaming hier, ja. No King-Shaming, ja. Um ehrlich zu sein, habe ich massive Probleme, überhaupt sexuell Intercourse bei denen vorzustellen. Ich glaube,
das wird so eine Master-Slave-Beziehung sein, hundertprozentig.
Ja, gut, dann wäre er natürlich der Devote, schon klar, aber
genau.
Aber nee, ich glaube, die haben keinen Sex. Ich glaube, die haben keinen Sex. Glaube ich irgendwie nicht. Keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen, ja. Ich meine, sie hat's ja offensichtlich, das ist ja auch übrigens ziemlich geil, ne? Endlich nutzt mal jemand diesen Sandkasten Star Wars und zeigt uns mal Dinge ohne Lichtschwerter und Jedis und Macht und Quitsch und Quatsch und Co. Sondern er zeigt uns Menschen, die einfach irgendwo leben und wohnen und halt auch ein Zuhause haben. Ja. Ja. Und natürlich ist es auch mal ganz, natürlich geht ein, und das ist ja auch so diese Geschichte, ne, wenn man sich so, was hat der SS-Wärter von Auschwitz gemacht, wenn er Feierabend hatte? Ja, er ist nach Hause zu seiner Familie gegangen, ja. Das macht es nicht besser, was er beruflich gemacht hat, aber es gab auch eine normale Seite an dieser Person, ja. Also, das ist ja eben das, was wir bisher ja nie gesehen haben und wo man sich ja auch bewusst, nochmal, die ersten drei Filme waren ja einfach Popcorn-Kino-Unterhaltung und hatten gar nicht dieses Lore, um das auszufüllen, ne? Aber selbst wenn ich mir halt so einen Roman dann durchlese zu Thrawn oder zu Tarkin oder sonst irgendwas, auch da geht es eigentlich ganz selten ums Privat-Private, ja? Ja. Sondern auch da geht's eigentlich immer um, ja, dienstliche Belange, wenn du so willst, ja. Und dass man hier so mal einen Werbefilm sieht, ja, dass die dann eben zu Hause dann essen und kochen und dann so ein Fondue haben und eben diese ganz normale Schwiegermutter-Drachen kommt und wie sie sie dann in die Schranken weist, ist sensationell, ja. Wo sie dann sagt, ich habe einen Plan mit Cyril, wobei Plan könnte sagen, dass du jetzt Optionen darin siehst. Es gibt keine Optionen für dich, ja. Der wird sich zweimal im Monat melden. Ich sorge dafür, dass er anruft und ansonsten hältst du hier die Schnauze, sonst siehst du deinen Sohn nicht mehr. Groß, ganz groß, ganz groß.
Also Deirdre, die versucht, ist ja immer noch auf den Spuren von Luthen und will ihn finden. Da hat sie jetzt nicht mehr die Möglichkeit zu, wegen den ganzen Sachen, die auf Ferrix damals abgegangen sind. Und wenn sie das auch als Demotion sieht, das Ganze jetzt versetzt zu werden in dieses andere Projekt, könnte es doch für sie der richtige Aufstieg sein, um mehr im Fokus der Oberen zu sein. Und wenn Cyril dann die finanziellen Flüsse von Mon Mothma entdeckt, könnte er es an sie weitergeben und dadurch könnte die Rebellion stärker aufgedeckt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es in diese Richtung geht von den Verbindungen.
Ja, okay. Also wie gesagt, das ist die eine Geschichte, dass es dahin geht. Die andere Geschichte meiner Meinung nach könnte sein, dass er halt die Krennic-Geschichten aufdeckt, aus Versehen, gar nicht weiß, was er da hat, dass Deirdre berichtet und sie ihn dann auch, ähnlich wie jetzt Mon Mothma und Lufen, den Tai, sie halt ihn dann über die Klinge springen lassen muss, ja, und das tut ihr, dann sieht man sie am Ende, wie sie sogar den Ansatz einer Träne im Auge hat, um sie dann wegzuwischen und back to business zu gehen.
Ja. Wo wird sie am Ende der Serie landen? Das würde mich nochmal interessieren, ob die im Nachhinein noch eine Rolle spielt oder ob die im Rahmen der Serie drauf geht. Das wird auch mal spannend.
Da bin ich auch mal gespannt drauf, ob sie, ja, also es gibt ja Charakter, die man wieder sieht, ein, zwei Offiziere vom ISB, die dann laut Drehbuch und nachträglichen zugedichteten Namen auch am Tisch vom ersten Todesstern sieht in A New Hope. Ja, da sitzen ja zwei ISB-Beamte und den einen haben sie dann auch so zurechtgemacht mit weißem Schnäuzer und so weiter. Gerade vergessen, wie der heißt. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie dann drauf geht, weil irgendein Schiff explodiert, wo sie drin ist oder so, weiß ich nicht, mal schauen. Aber ist dir jetzt auch nochmal im Vergleich, ne, wo sie dann die Haare offen hat und so, da ist mir wieder mal eingefallen, ich hatte das in der ersten Staffel unserer Besprechung nicht erwähnt, glaube ich, die kann schon gucken wie Klaus Kinski, ne?
Definitiv. Das hat einen ähnlichen Blick drauf, ja.
Nochmal, das hast du mir die Frage noch nicht beantwortet. Kaufst du diese Geschichte jetzt oder hast du da auch Fragezeichen? Okay.
Nein, ich habe da keine Fragezeichen. Die passen zusammen. Er ist, wie du es gerade eben schon gesagt hast, sehr devot gegenüber ihr. Er bewundert, man hat ja schon in der ersten Staffel gesehen, wie er sie mehr oder weniger bewundert für ihre Arbeit. Sie nutzt das gut für sich aus als Alpha und nutzt ihn für ihre Machenschaften. Ich finde, vom Pairing passt das ja sehr gut. Außerdem gibt das uns noch einen gleichen Comedy-Einschlag, den wir nicht so viel in dieser Serie drin haben. Wohin das am Ende führt, habe ich ja eben schon ausgeführt, wohin das führen könnte. Aber auch ähnlich wie in der ersten Staffel von Andor, hier muss man erstmal wieder abwarten. Hier werden jetzt erstmal die Spielfiguren aufs Brett gesetzt und nach positioniert und dann am Ende in einem großen Clash Vorhersehung ihrer eigentlichen Bestimmungen dazu hinzuführen.
Und deswegen bin ich froh, dass wir diese drei Folgen am Stück hatten, weil so haben wir diesen Teil jetzt nämlich abgeschlossen. Ja. Wir haben auch noch einen Planeten, nämlich den Planeten Mina. Und auf dem haben ja auch Charakter gefunden, die wir in der ersten Staffel schon gesehen haben, nämlich so der erweiterte Freundeskreis von Cassian Andor, von Ferrix, nämlich Bix, Brazo, Willman und B2Emo, der Emo-Droide, den ich ja immer noch ganz famos finde, wo ich immer noch so die kleine Hoffnung habe, dass vielleicht da irgendein Geist, also irgendein menschlicher Spirit da drin ist, weil das ist schon ein sehr ungewöhnlicher Droide. Und die sind, so werden die bezeichnet, Tullys, also im Grunde genommen sind die halt Illegal Aliens, also Wanderarbeiter, auch hier wieder das Pendant zum aktuellen Amerika mit den ganzen mexikanischen Gastarbeitern, die in den USA arbeiten, eigentlich keine Papiere haben, aber trotzdem halt dringend für die Landwirtschaft gebraucht werden. Ja. Und da auch schon seit Jahren leben und jetzt halt alle vom Trump wieder rausgeschmissen werden sollen. Was, das wird auch noch, egal. Und hier erleben wir auch mal wieder, und das finde ich eigentlich sogar den besseren Ansatz, die Unterdrückung des oder den die Kontrollapparat des Imperiums. Als der Cassian in der ersten Staffel da diese 6 Jahre gekriegt hat, das war für mich ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr Plot-Device und ein bisschen drüber. Ja, so plump würde man das nicht machen, aber so subtil, wie sie es hier machen mit diesen Kontrollen, so macht es ein Unterdrückungsapparat.
Ja. Und hier hat man ja so krasse Parallelen auch zum gesamten Nazi-Regime, wie das im Imperium sich verhält. Ich meine, man hat nicht umsonst im Star Wars bisher diese ganze Leni-Riefenstahl-Optik für das Imperium drin und hier wird das nochmal untermauert. Und das ist ja auch in dieser Storyline kommt ja auch eine der Szenen vor, die aktuell im Internet am meisten diskutiert wird. Weil einfach Aspekte eines Krieges und einer Unterdrückung eines autoritären Regimes gezeigt wird, die man so im Kontext von Star Wars nicht kennt, weil es doch schon eine sehr kinderfokussierte Franchise ist und hier in den Erwachsenenaspekt nochmal wieder nicht nur Massaker à la Anakin reinkommen, sondern auch ganz krasse andere Themen.
Ja, eben, zum Beispiel die versuchte Vergewaltigung von diesem Lieutenant an Bix. Ja.
Genau.
Und das ist wirklich was, das hast du in Star Wars so noch nie gesehen. Und aber es ist natürlich eine realistische, konsequente Fortsetzung eines solchen Unterdrückungsregimes, wo Menschen an die Macht kommen, die vorher halt kleine Lichter waren und jetzt, ich sage ja immer, ne, gib dem Deutschen einen Parkplatz und ein blaues Hemd und er wird sich fühlen wie ein König. Ja, dann hat er sein Parkhaus und seinen Parkplatz und er hat sein blaues Hemd und dann ist er für dieses Parkhaus ist er der König und jeder Deutsche wird sich diesem Parkplatzkönig auch unterordnen. Das ist so. Ja. Wenn der dann reinkommt und sagt, sie können hier nicht parken, ja, dann parkst du dein Auto um, auch wenn das kompletter Quatsch ist oder und so weiter. Du weißt, worauf ich hinaus will, ja?
Ja, das ist das Beste im filmischen Kontext. Da muss ich immer wieder zurückdenken an den deutschen Film Das Experiment, wo ja auch die Wärter am Ende diejenigen sind, vor allen Dingen dieser eine Wärter, der unvorstellbare Taten durchführt, die er sich als normaler Mensch gar nicht hätte vorstellen können, aber in diese Situation gebracht wird, wo er seine Macht schamlos ausnutzt. Und genau das ist es hier. Hier kommt, ich möchte nicht sagen, der wahre Charakter von Menschen hervor, aber Macht korrumpiert halt. Und wenn Leute Macht ausnutzen, dann führt es gerade in solchen Situationen zu sehr schlimmen Taten.
Vor allem, wenn es halt eben keine Konsequenzen gibt. Das merkst du jetzt ja auch im Ukraine-Krieg, da ist das ja auch so, wo also von vor allem von russischer Seite, es wird auch Kriegsverbrechen von ukrainischer Seite geben, 100%, weil Menschen im Krieg einfach verrohen, das ist so, ja. Das wird auch bei der Bundeswehr mal passieren und so weiter, das passiert in der US-Armee, das ist einfach so. Aber da kann man wenigstens noch die Hoffnung haben, dass es dann auch Konsequenzen hat und das hält den einen oder anderen zurück. Bei Putins Armee ist es ja so, da tauchen ja am jeden Tag Dutzende Videos auf und das sind nur die Erschießungen von Kriegsgefangenen, ja.
Und das wird ja auch gefördert von der Seite von... Richtig. Von Russland und so aus, ne? Das wird ja gezielt eingesetzt, um die Ukraine zu demoralisieren.
Genau. Und hier kann man davon ausgehen, dass das Imperium das, wenn nicht explizit ausgesprochen, aber so eben folgenlos gewähren lässt.
Na, genau. Ja.
Und dadurch auch eben diesen Machtapparat schafft, in den dann jeder rein will, damit er nicht der Gefickte ist im wahrsten Sinn des Wortes, ja, und in dem jeder drin bleiben will, damit er eben diese Macht auch weiterhin hat, sei es monetär, sei es eben durch die Befehlsherrschaft über Menschen und so weiter und so weiter, also ja, und das ist zum ersten Mal endlich, ja, wo man wirklich mal begreifen kann in 40 Jahren Star Wars, was eigentlich so, ich meine, das schwang immer mit und man kann sich das denken, aber jetzt sieht man es mal und das finde ich toll in Anführungszeichen, ja, weil das auch nochmal den Werdegang von Cassian einfach auch nochmal deutlicher macht, weil er könnte ja auch die ganze Zeit sagen können, ah, lass mich alleine, ich gehe irgendwo ins Outer Rim und dann juckt mich das halt nicht.
Ja. Nee, bin ich absolut deiner Meinung und auch diese Ernsthaftigkeit und diese Dramatik des Krieges einfach hier explizit zu zeigen, schonungslos. Und es ist ja noch nicht mal ganz schonungslos, wenn man, schonungslos wäre es gewesen, wenn der Offizier damit durchgekommen wäre. Das wäre Traumata bis zum geht nicht mehr gewesen, aber ich habe ja eben schon gesagt, im Internet wird das fleißig diskutiert. Manche hassen es, dass das damit reingekommen ist, manche lieben es, dass das damit reingekommen ist. Sag mal eben, das muss man im Kontext sehen und im Kontext dieses Werks von Andor, dieser Serie, hat das schon seine Berechtigung, diese Art von Gewalt zu zeigen und auch darzustellen, ohne dass man jetzt über die Gürtellinie geht, so ungefähr, oder unter der Gürtellinie das ansetzt. Und das ist ja, wenn man es mit anderen Sachen vergleichen würde, das wäre ja noch harmlos. Schau dir so einen Tarantino-Film und Ähnliches an, da wird ja deutlich über die Stränge geschlagen. Das ist hier was Neues für Star Wars, aber da muss man sich halt in so einem Produkt, in so einem Genre, wie es Star Wars in Andor angeht, ist es halt normal, dass sowas auch gezeigt wird.
Das ist richtig, aber auch bei Tarantino werden manchmal bewusst Dinge ausgelassen, um sie zu verstärken. Also gerade wenn du, Django Unchained ist ein gutes Beispiel, das hat ja wirklich ganz, ganz viel Blut und Gewalt und so weiter und so weiter. Aber es gibt eine Szene, da siehst du es nicht, nämlich als der entflohene Sklave auf der Candyland Ranch von den Hunden zerfleischt wird. So, das siehst du nicht, da siehst du nur die Reaktion von Django. So, und fertig. Mhm. Ne? Und das verstärkt ja dann sowas auch wieder. Das heißt, hätte man die Vergewaltigung hier durchgezogen, wäre es, glaube ich, besser gewesen, wenn man es auch nicht dann explizit gesehen hätte, sondern halt sozusagen nur angedeutet hätte. Aber ja, das war schon, wie gesagt, eine bewusste Entscheidung von Gilroy, das da reinzubringen. Zum Schluss, bevor wir dann jetzt, und das ist heute, wie gesagt, mal eher so eine schnelle Runde, normalerweise wenn wir ein bisschen länger gehen, trotzdem noch mal so zwei Sachen, die ich mit dir kurz besprechen wollte, nämlich auf einfach die qualitative Art und Weise, nämlich Kamera, Schnitt und Storytelling. Ich bin beim Schnitt ein bisschen bei der ersten zwei Folgen, am Ende in der dritten hat es Sinn ergeben, aber die ersten zwei Folgen dachte ich mir, könnt ihr mal länger als 30 Sekunden bei einem Handlungsort bleiben? Ja, das war schon sehr, sehr, sehr gehopst. Am Ende verstehe ich, wo sie rauf hinaus wollten, nämlich diese Tanzszene mit einer völlig besoffenen und losgelösten Mon Mothma, die ihre Gedanken einfach wegtanzen will, der Eskalation auf Mina und der Eskalation mit Deirdre und Cyril und so weiter. Okay, I got it. Aber die ersten zwei Folgen hat's mich schon ziemlich gestört, weil ich dachte, so können wir mal eine in fünf Minuten, weil irgendwo bleiben bei Game of Thrones hatten wir ja auch dieses Gehopse, aber du hattest immer deine fünf Minuten pro Charakter oder pro Erzählstrang, bevor es zum nächsten ging.
Ich hatte es ein bisschen in der ersten Folge, wenn sie stark zwischen Andor und ich glaube Mon Mothma gesprungen sind, weil gefühlt werden solche Schnitte oder sollten solche Schnitte eingesetzt werden, um Parallelen zu zeigen, die auf ein gemeinsames Finale hinauslaufen oder auf einen gemeinsamen Knall. Das Gefühl hatte ich nicht in der ersten Folge, dass das so gepasst hat. Also man hat auch mit der Musik, die da unterlegt worden ist, etwas angedeutet, was ich bei meinem Gucken nicht so gesehen habe. Und das fand ich etwas schade, weil das war so einer der wenigen Punkte, die mir dann auch während des Guckens aufgefallen sind. Wenn ich alle anderen Dinge, da bin ich mitgegangen und ich fand ich schön auch, wie die diesen Aufbau angesetzt haben, war es vor allem Dingen in der ersten Folge, diese Hin- und Her-Schnitte haben für mich was anderes suggeriert, als sie am Ende bedeutet haben.
Ich meine, du hast ja dann diesen Kontrast der Gegenüberstellung und diese Parallelmontage, die hat halt erst gegen Ende wirklich, war die parallel, ne? Und vorher, mir ging es eigentlich darum, ich hätte es ein bisschen besser gefunden, wenn man, es gab wirklich manchmal, da warst du 10 Sekunden auf der Hochzeit, um dann wieder komplett woanders hinzuspringen. Also wirklich 10 Sekunden, ja. Dann denke ich mir so,
aber genau das meine ich. Das macht man normalerweise in so einer Montagesequenz,
ja, wenn dann
wo man gemeinsam einen Storyverlauf zeigt.
Richtig.
Aber das hat hier nicht so gepasst.
Genau, das hat hier eben nicht gepasst und da war das eben ein bisschen seltsam. Am Ende hat es dann zusammengepasst, aber ja, klar, man kann jetzt das nochmal im Detail auseinandernehmen, das werden wir sicherlich, wenn es da auf diesem Niveau bleibt, auf jeden Fall machen. Storytelling hatten wir am Anfang schon mal gesagt, ne? Nämlich diese Subtexte in den Dialogen, die sind sensationell, ganz großartig und alles wird gezeigt und auch ein bisschen erklärt, aber dann eben in einem sehr, ja, also, wie soll ich sagen, ich habe irgendwo eine Überschrift gelesen, endlich nimmt uns Star Wars wieder ernst, ja. oder ich würde sagen, endlich nimmt uns ein Franchise mal wieder ernst, ja. Wie oft haben wir gerade bei Star Trek und auch bei Star Wars und auch bei anderen Sachen darüber gesprochen, ob die wirklich ihr Publikum für völlig bescheuert halten? Und das tun die hier Gott sei Dank eben nicht.
Und ich bin der Meinung, das hat viel damit zu tun, wer dahinter steckt. Also ich glaube nicht, dass Star Wars uns endlich wieder ernst nimmt, weil das hat so ein bisschen mit den einzelnen Serien und einzelnen Filmen zu tun. Das hat ganz stark mit den Machern dahinter zu tun, was wir ja auch immer wieder bei verschiedenen Serien und Franchises bemängeln, wer einfach das umsetzt und wer die Skripte schreibt und wer das Ganze produziert. So ein Breaking Bad-Macher, die Leute, die dahinter stecken, die können es einfach und da wissen wir, dass das Prestigefernsehen ist. So ein Tony Gilroy, wie der hier hinter sitzt, das ist einfach ein anderes Level an Qualität, was hier mit reingebracht wird, als das es meinetwegen bei so einem, lass es eine Ahsoka oder ähnlichen Serien ist. Es ist ein ganz anderer Ansatz und deshalb ist es ja auch ein ganz anderes Gefühl. Und das hat meiner Meinung nach auch sehr viel mit den Leuten zu tun, die in welchem Alter die sind. Wir haben Star Wars so in den 80ern, 90ern kennengelernt, sind damit aufgewachsen und sind jetzt in unseren 40ern bis 50ern und andere natürlich noch in ihren 60ern, wo die natürlich einen ganz anderen Anspruch an dieses Franchise haben, der vielleicht eher in so einem Expanded Universe erfüllt worden ist, als er in der Disney-Ära das Ganze erfüllt werden konnte. Und das hier ist das eines der einzigen Produkte neben Rogue One, die einen völlig anderen Ansatz haben und auch eine völlig andere Zielgruppe als eine Ahsoka, als eine Obi-Wan-Serie, als eine Mandalorian-Serie, die durchaus sich immer noch an eine jüngere Zielgruppe richten.
Ja, ich bleibe allerdings dabei, wenn ich Star Wars-Fans ist, wird das nicht gucken.
Na.
Das wird niemand, der House of Cards geguckt hat, wird das gucken. Weil dir am Ende des Tages um das alles, also glaube ich, korrigiert uns mal in den Kommentaren, glaube ich, um das alles zu verstehen, musst du halt einfach diese ganze Star Wars Lore schon irgendwo kennen und wissen, weil sonst ist es ehrlich gesagt, weil dann fragst du dich ja die ganze Zeit, what's the point, ja? Und wenn du halt das alles nicht weißt, worum es eigentlich geht und dass das in Rogue One mündet und so weiter, dann hat's für dich überhaupt, dann meandert das ziellos vor sich hin Und weil du folgst ja nicht, wie jetzt bei House of Cards zum Beispiel, einem Charakter wie Frank Underwood, der Präsident werden will, weißt du?
Ja.
Und verfolgst seinen Weg nach oben. Das ist ja hier nicht so. Ja, ganz im Gegenteil. Eigentlich wird der Weg von Endor zum Rebellen sogar ein Jahr lang übersprungen. Also, ja, also da hätte man ja, das hätte man ja auch noch füllen können. Ich glaube nicht, dass das Leute zu Star Wars bringt, die keine Star Wars Fans sind. Ich glaube aber sehr wohl, dass das Star Wars Fans vereinen kann und man wieder auf einen gemeinsamen Nenner bringen kann.
Das kann gut sein. Und ich schau mal hier nebenbei in das Tool rein, wo du sonst auch immer nachschaust, und zwar Google Trends, wie sich das aktuell verhält mit zum Beispiel zur Staffel 2 von Last of Us und Andor Season 2, was die für einen Buzz haben. Da ist Andor ähnlich. Also es ist schon deutlich drunter. Es hat ungefähr die Hälfte von dem, was Last of Us hat. Aber steht schon nicht schlecht da. Also ich glaube, die können ein gewisses Publikum schon erreichen. Ich bin mal gespannt, ob sie irgendwelche Zahlen rausbringen.
Ja, bin auch mal gespannt. Ich glaube, dass das innerhalb der Star Wars Community ist das mal wieder ein unumstrittenes Produkt. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ob es neue Leute dazu bringt, ja, das glaube ich nicht, aber das ist ja bei anderen Franchises nichts Neues. Das ist ja bei Star Trek ganz genauso. Ich glaube einfach nicht dran, dass Discovery, Strange New Worlds, Lower Decks, Prodigy, egal was, dass das Leute zu Star Trek Fans gemacht hat, die es vorher nicht waren. Ich glaube es nicht. Ja. Vereinzelte anekdotische Beweisführung, aber es hat keine Massenbewegung ausgelöst. Auf gar keinen Fall.
Ja. Ich meine, wir bekommen ja in den nächsten Jahren dann wieder neue Filme. Es sind ja mittlerweile wieder einige Filme angekündigt worden, die dann vielleicht ja mal wirklich erscheinen. Und wenn es nach den Ankündigungsplänen geht, die ja Disney schon sehr zurückhaltend in den letzten Jahren veröffentlicht hat, könnte es in den nächsten Jahren mehr Filme geben als Serien, die rausgebracht werden.
Naja, warten wir es mal ab. Was ist denn jetzt eure Meinung zu der ganzen Geschichte? Schaut ihr es noch? Seid ihr schon ausgestiegen? Schreibt's uns an info@nerdizismus.de. Wir wollen eure Meinung hören. Die dürft ihr gerne auch als WhatsApp oder Sprachnachricht schicken an die 01525 964 7709. Und da freuen wir uns, wenn ihr euch fleißig natürlich das einsendet. Da sind wir gespannt drauf. Bewertungen, Kommentare freuen wir uns auch immer natürlich überall, wo ihr das hinterlassen könnt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wahrscheinlich auch wieder so Donnerstag, Freitag, müssen wir mal schauen, eben mit den nächsten drei Folgen. Aber ihr dürft auch gerne mal bei unserem Finalbesprechung von Daredevil Born Again Staffel 1 reinhören oder bei der zweiten Folge von The Last of Us, der zweiten Staffel mit dem Andreas. Auch das ist, glaube ich, sehr unterhaltsam geworden. Und natürlich, ganz ehrlich, noch am Rande, der ESC ist in 14 Tagen auch wieder. Google doch mal ESC-Nerds. Da habe ich mit dem Papa Basti auch einen Podcast. Der ist auch sehr unterhaltsam. Da ganz tolle Interviews mit ganz tollen Kandidaten, die alle schon beim ESC vorentscheiden oder beim ESC waren. So, in diesem
Meine Sinne, Güte, man könnte ja denken, dass wir das Ganze Vollzeit hier machen.
Ja, und ja, irgendwie schon, aber wir werden dafür nicht bezahlt. Wir müssen das mal ändern. In diesem Sinne, machtet J da draußen, Michael, dir vielen Dank für deine Zeit jetzt in der Mittagspause. Dann arbeite mal schön weiter. Ich mache hier auch weiter und euch da draußen vielen Dank fürs Einschalten und bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.